Die Trotzwerke sind immer auch so ein bisschen trojanische Pferde, die in Sammlungen eingehen.
Er war nicht nur ein unglaublicher Künstler, aber auch ein Meister in Bücher machen.
Wir sind nicht Dieter Roth und versuchen nicht so zu tun.
Willkommen bei Nicht nur schön,
dem Bücherpodcast, der beim Inhalt anfängt und bei der Gestaltung endet.
Mein Name ist Jonas Wanderlo.
Und ich bin Laura Breitschmidt. Jonas, es ist fast 6 Monate her, seit wir uns das letzte Mal im Tonstudio gesehen haben.
Genau.
Für alle, die neu dazugekommen sind, vielleicht noch kurz eine Zusammenfassung von dem, was wir hier überhaupt machen. Es gibt ja den Wettbewerb der schönsten Schweizer Bücher. Es werden 15 bis 25 Bücher pro Jahr von einer Jury ausgezeichnet und wir picken von diesen nochmal 5 raus und besprechen die. Wir fokussieren uns auf den Inhalt und versuchen ihn mit der Gestaltung zu verknüpfen. Tun dies natürlich nicht zu zweit hier im Studio, sondern probieren auch Leute, die involviert waren beim Machen dieser Bücher, mitzuwirken. Ab und zu fragen wir auch noch ExpertInnen, die mit dem Thema etwas zu tun haben, uns da noch einen tieferen Einblick zu geben.
Und die bisherigen Episoden, das sind Nummer 1 bis 6, darin besprechen wir eine Auswahl der schönsten Schweizer Bücher 2022. Wer mehr wissen möchte, die Pilotsendung ordnet den Wettbewerb der schönsten Schweizer Bücher auch in seinem historischen Kontext ein. Und jetzt schreiben wir aber das Jahr 2024. Das heißt, wir schauen uns die Bücher 2023 an.
Genau, und ich habe heute ein Buch mitgebracht, eines dieser ausgezeichneten Bücher. Es ist ziemlich genau ein A3, es ist etwas schmaler, sehr großes Buch, es ist auch ziemlich schwer. Es ist ein Hardcover mit einem Schutzumschlag aus weißem, matt gestrichenem Papier. Und wenn ich das aufmache, sehe ich ein schwarzes Vorsatzpapier. Und auch der Inhalt ist auf matt gestrichenem Papier gedruckt. Es ist ein recht dickes Papier. Die ersten 150 Seiten sind vierfarbig gedruckt und zeigen ausschließlich fotografische Reproduktionen. Danach kommen 50 schwarz-weiß gedruckte Seiten mit klein gesetzten Text und begleitenden Bildern. Und zum Ende kommen nochmals 40 Seiten fotografische Reproduktionen und auch hier wieder vierfarbig gedruckt. Insgesamt sind es also 240 Seiten und über das schwarze Endpapier komme ich dann auf das Backcover. Hier sitzen 2 kleine Textblöcke am unteren Ende des Formats. Der linke ist der deutsche Klappentext und der rechte ist der englische. Wenn ich das Buch jetzt wieder umdrehe, sehe ich das Cover. Da sehe ich 2 Säulen. Sie bestehen aus 5 bzw. 4 analogen Fotografien. Sie zeigen alle denselben Raum und manchmal ist da auch ein etwas älterer Herr mit Anzug und Schiebermütze. Den Titel suche ich auf dem Cover vergeblich. Den sehe ich erst, wenn ich den Schutzumschlag abnehme. Der Einband besteht aus ungestrichenem schwarzem Papier und rechts unten in der Ecke ist der Titel eingeprägt und ich lese da von oben nach unten, Löwenturm, Selbstturm, Rot, Dieter. Und in diesem Buch geht es um ein einziges Kunstwerk, Selbstturm, Löwenturm, vom Schweizer Künstler Dieter Roth. 240 Seiten für ein einziges Kunstwerk, das ist ziemlich viel, deutet aber auch darauf hin, dass wir es hier mit einer gewissen Komplexität zu tun haben.
Komplexität ist ja nicht nur ein Schlagwort für das Kunstwerk Selbstturm, Löwenturm, sondern auch für das Leben von Dieter Roth. Er ist ein nicht unbekannter Schweizer Künstler. Gib uns doch trotzdem kurz einen Einblick in seine Biografie.
Ich probiere mich kurz zu fassen, mal schauen, ob es mir gelingt. Dieter Roth ist 1930 in Hannover geboren, in Deutschland. Seine Mutter ist Deutsche, sein Vater ist Schweizer. Und als der Zweite Weltkrieg ausbricht, schicken sie den jungen Dieter zu einer Pflegefamilie in Zürich. Dort verkehren auch jüdische und kommunistische Künstler, die ebenfalls geflüchtet sind. Und man sagt, dass er dort zum ersten Mal in diese Kreise eingeführt wurde. Er macht dann eine Lehre als Grafiker in Bern, entwickelt dort eine Affinität für diverse Drucktechniken, die ihn auch später sehr interessieren werden. Nach der Lehre ist es von Anfang an schwierig, einen Job zu finden. Er macht dann auch Kunst, lernt da ganz viele andere Künstlerinnen in der Region Bern kennen und ist dadurch auch sehr schnell sehr gut vernetzt mit gleichaltrigen Künstlerinnen in der Schweiz. In seinem Frühwerk entdeckt man viele konstruktivistische Malereien, also relativ abstrakt und geometrisch. Und ein dänischer Textilproduzent wird auf Roth aufmerksam. Er lädt ihn nach Kopenhagen ein und dort arbeitet der junge Dieter Roth ein Jahr lang in einer Textilfabrik und entwirft diverse Muster. Dort trifft er auch auf eine Kunststudentin, Sigridur Björnsdottir. Der Name sagt es, sie ist Isländerin und sie ziehen dann gemeinsam nach Island, heiraten und werden dann später auch drei Kinder zusammen haben. Ab diesem Zeitpunkt navigiert er in diesem Dreieck Deutschland, Schweiz und Island. Auch in Island ist es schwierig, eine Arbeit zu finden für Dieter Roth. Seine Frau arbeitet als Zeichnungslehrerin. Er ist sehr divers unterwegs. Er arbeitet unter anderem in einem Keramikatelier, in Architekturbüros und gründet sogar ein eigenes Möbelhaus. Nebenbei arbeitet er auch immer noch als Gebrauchsgrafiker, unter anderem für den Schweizer Chemiekonzern Geigy in New York und manchmal auch im Grafikatelier von Karl Gerstner und Markus Kutter in Basel.
Parallel zu seiner künstlerischen Tätigkeit oder eigentlich kann man sagen als Bestandteil davon, ist ja auch das Verlegen von Büchern ständig präsent. Das sind unglaublich viele Projekte, die nacheinander und parallel kommen. Schon in den 1950er Jahren hat er erste Bücher gestaltet. Später in Bern hat er das Magazin Spirale gegründet, zusammen mit Eugen Gombringer. Weitere Magazine sollen folgen, darunter auch eines mit dem Titel Zeitschrift für alles. In Island, das ist eben Teil des Dreiecks, in dem er sich bewegt, hat er den Verlag Forlag Editionen gegründet. 1969 wird er dann Teilhaber an der Edition Hans-Jürg Meyer in Stuttgart. Bis Ende der 1970er Jahre werden diese beiden dann fast alle Bücher von Dieter Roth gemeinsam herausgeben. Dann 1974 die Gründung des Dieter Roths Familienverlag. Neben eigenen Büchern verlegt Dieter Roth Werke von Familienmitgliedern und FreundInnen in diesem Verlag. Insgesamt verlegt er über 200 Publikationen im Verlauf seines Lebens.
Ja, wie man hört, war er sehr, sehr produktiv in seinem ganzen Leben. Das ist sowohl für seine künstlerische als auch für seine publizistischen Aktivitäten der Fall. Ich selbst habe kürzlich ein Buch geschenkt bekommen mit dem Titel «Gesammelte Werke, Band 40, Bücher und Grafik, zweiter Teil und anderes mehr aus den Jahren 1971 bis 1979». Und Nachtrag zum ersten Teil, also das war alles jetzt der Titel. Und ja, da sieht man, wie Dieter Roth auch immer mit diesem Chaos oder dieser Produktivität zu kämpfen hatte und probiert das irgendwie zu ordnen. Ich weiß nicht, ob es effektiv 40 Bände davon gibt, aber man merkt, dass er daran rumstudiert. Und diese Bücher, die er gestaltet hat, zum Teil auch selbst produziert hat und zumindest einige auch selbst verlegt, diese Bücher erlauben ihm früh schon, an Ausstellungen teilzunehmen. Sie sind eine Art Türöffner für spätere Ausstellungen. Er entwickelt eine unglaubliche Vielfalt. Zu seiner künstlerischen Praxis gehören Skulpturen, Installationen, Filme, Tonaufnahmen, Texte, Druckgrafiken, Zeichnungen, Collagen und noch vieles mehr.
Und Dieter Roth wäre nicht Dieter Roth, hätte er nur Verlage gegründet. Anfang der 1990er Jahre erfolgt die Gründung der Dieter Roth Foundation in Hamburg. Er selber ist, wie gesagt, Mitbegründer davon. 1998 stirbt Dieter Roth dann an Herzversagen in seinem Atelier in Basel. Das war eine lange, aber trotzdem sehr minimale Version seiner Biografie. Und nun wollen wir eigentlich endlich ins Kunstwerk und das Buch eintauchen.
Genau, mit dem Tod von Dieter Roth haben wir auch ein zentrales Motiv seines Werks eingeführt. Seine Auseinandersetzung mit der Vergänglichkeit des Lebens, des Menschen und auch seines eigenen Werks. Es gibt auf jeden Fall ein sehr frühes Selbstporträt, das er in eine Blechdose geritzt hat. Da war er erst 16. Später gab es dann auch Werke wie Selbstbildnis als Vogelfutter, wo er selber gefressen wird. Es gibt dann das Selbstbildnis als Kartoffel oder Selbstbildnis als Loch, wo die eigene Silhouette nur durch die Abbildung der Umgebung definiert wird. Und von dieser Vergänglichkeit erzählt sicherlich auch das Kunstwerk, das in diesem Buch Selbstturm, Löwenturm zu sehen ist. Es ist kein herkömmliches Werk, sondern eine ganze Installation, eine Art Work in Progress. Ein ganzer Raum, gelegen am Rheinufer in Basel. Wir beide konnten diesen Raum besichtigen und ja, es ist ein unvergessliches Erlebnis gewesen.
Ja, genau. Der Raum liegt direkt am Rheinufer. Nicht nur eine sehr schöne Lage, sondern wie gesagt ein eindrückliches Erlebnis an und für sich. In der Mitte des Raumes sind zuerst einmal zwei Regale aufgestellt. Jedes ist circa 3 Meter hoch und besteht aus einem Metallrahmen. 4 Winkel, die einen Rahmen bilden. Es gibt einen Boden und einen Deckel, die diese 4 Winkel stabilisieren. In jedem der beiden Regale türmen sich circa 10 Bleche mit Figuren aus Zucker und Schokolade. Pro Blech sind etwa 40 bis 50 dieser Figuren nebeneinander aufgestellt. Und das Besondere ist, dass jedes Blech nicht am Rahmen montiert ist und festgemacht ist, sondern auf den darunterliegenden Figuren liegt. Die Gussform, welche die Figuren geformt hat, ist eine Mischung aus Löwen und Büste des Künstlers. Sie sind ungefähr 20 bis 30 cm groß, aus dem Material Zucker und Schokolade, wie eben gesagt. Und je nach Mischung haben sie eine unterschiedliche Farbigkeit, können etwas braun-gräulicher sein, aber auch sehr farbig. Der Raum ist verwinkelt, hat eine mehreckige Form. Und die zwei Türme stehen, wie gesagt, in der Mitte. Und rundherum gibt es eine Zucker- und Schokoladenküche. Dort stehen Herdplatten, Töpfe, Gussformen, Werkzeuge, um die Massen umzurühren. Damit konnte man immer wieder neue Figuren nachproduzieren. Es gibt aber auch einen Kühlschrank, an der Wand hängt ein Telefon, ein noch analoges Telefon. Der Arbeitstisch steht da, als wäre gerade jemand aufgestanden. Die Zigarettenpackung liegt noch vor Ort und diverse Ordner und Notizzettel. Es ist also wirklich eine Küche, eine Atelier-Situation. Man betritt das Atelier, die Werkstätte des Künstlers.
Was da auch noch steht, sind 2 große Fotoapparate, die in regelmäßigen Abständen das Werk dokumentieren. Und im Buch findet man eine sehr ausgiebige Fotodokumentation des Raums, aber auch das ganze Ankaufsdossier und auch die Gebrauchsanleitung, die Dieter Roth für die Benutzung dieses Raums verfasst hat. Angereichert werden all diese Originaldokumente mit 5 wissenschaftlichen Texten. Sie sind von Mitarbeiterinnen des Schaulagers geschrieben und beschreiben ihren persönlichen Umgang und auch eine sehr persönliche Beziehung zu diesem Werk, das sie oft über Jahre begleitet haben. Das Spezielle an diesem Werk ist auch, dass die gewählten Materialien ständig in Bewegung sind und es ist so konzipiert, dass diese beiden Türme irgendwann mal zusammenbrechen müssen und einer davon ist ja schon mal zusammengebrochen, dazu dann später mehr. Auch da eben diese Vergänglichkeit, die Dieter Roth immer wieder thematisiert. Und hier kommt das Schaulager ins Spiel.
Das Schaulager ist die Institution, die sich um das Werk kümmert, während die Emanuel-Hoffmann-Stiftung die Besitzerin des Werkes ist. Das Schaulager wurde vor 20 Jahren gegründet. Damals mit der Idee, die Lagerung und das Sichtbarmachen zeitgenössischer Kunst zu vereinen.
Dieses Schaulager ist also unter anderem für die Konservierung des Werks zuständig, aber wie konserviert man Vergänglichkeit?
Dieser Frage nachgehend sind wir nach Basel gefahren und haben im Schaulager mit der Kunsthistorikerin Isabel Friedli gesprochen. Das Schaulager ist ein sehr imposantes Gebäude, ein Backsteingebäude der Basler Architekten Herzog und Dümmerow. Wir haben den Eingang nicht sofort gefunden. Als wir dann aber im 1. Stock eingetroffen sind, war Isabel Friedli da. Sie ist Kunsthistorikerin und Kuratorin am Schaulager und wir haben mit ihr über Selbstturm Löwenturm gesprochen. Wir sitzen gerade in der Bibliothek. Tausende von Büchern, würde ich sagen, die perfekte Akustik für unseren Podcast zur Verfügung stellen. Wir treffen uns heute, um über Dieter Roth zu sprechen, beziehungsweise eines seiner Werke bei euch in der Sammlung. Dieter Roth, der Künstler, und das Schaulager haben eine sehr eng verwobene gemeinsame Geschichte. Die Eröffnungsausstellung 2003 war nämlich eine Übersichtsausstellung von ihm. Man könnte jetzt sagen, es ist vielleicht ein Standardwerk in eurer Sammlung, aber trotzdem, das Buch zum Werk Selbstturm, Löwenturm, ist auch innerhalb eurer Sammlung ein Sonderfall. Und um das Sonderbare daran zu verstehen, muss man vielleicht kurz darüber sprechen, was denn ein normales Werk wäre oder wo sich das unterscheidet. Kannst du uns einen kurzen Einblick geben, was das Sammeln für Museum grundsätzlich bedeutet und welche Konsequenzen ein Ankauf oder eine Schenkung wie ein solches Werk haben kann?
Sammeln für ein Museum bedeutet, dass sorgfältig ausgewählt werden muss, sollte, welche Werke Eingang finden in die Sammlung eines Museums. Ich kann vielleicht vom Normalfall sprechen. Normalerweise in einem Museum kommen die Werke in die Sammlung und werden idealerweise gezeigt, sei es in Ausstellungen oder wenn sie als Leihgaben angefragt werden, in anderen Institutionen, in Ausstellungen. Die Werke, wenn sie nicht irgendwo, sage ich jetzt mal, gezeigt werden, dann werden die ins Depot verräumt. Demontiert, wenn sie groß sind, wenn sie demontabel sind, in Kisten verpackt und sind nicht mehr zugänglich. Das ist so eigentlich der Normalfall einer Sammlung. Und im Schaulager ist es eben so, dass die Sammlung der Emanuel-Hoffmann-Stiftung hier gelagert wird, wenn die Werke nicht im Kunstmuseum Basel zum Beispiel gezeigt werden oder anderswo weltweit angefragt werden als Leihgaben. Man kann ja nicht sprechen von einem Museum, wenn man vom Schaulager spricht, sondern es ist eben eine Institution, die in dem Sinn einen innovativen Charakter hat, dass es eben im Grunde genommen ein riesiges Gebäude ist mit Lagerräumen, wo die Sammlung sichtbar aufbewahrt wird. Und in dem Sinn eben gerade quasi so den Gegensatz, den größtmöglichen Gegensatz darstellt zu einem normalen Museum, wo die Sammlung, die gelagert wird, immer nur zeitweise gezeigt wird. So. Und aber im Schaulager sind die Werke eben wie immer quasi sichtbar und zugänglich. Ich muss noch anfügen, was das Sammeln anbelangt für die Emanuel-Hoffmann-Stiftung. Da gibt es ja diesen Vertrag, dass die Werke der Emanuel-Hoffmann-Stiftung nach Möglichkeit im Kunstmuseum Basel gezeigt werden. Da gibt es diesen Zusammenarbeitsvertrag seit der Gründung der Emanuel-Hoffmann-Stiftung im Jahre 1933. Weil eben die Idee ist, dass die Werke, die hier in die Sammlung eingehen, die nicht einfach verschwinden quasi in Privaträumen, sondern dass die gezeigt werden. Und zwar eben auch schon bevor das Schaulager realisiert wurde vor 20 Jahren. Und deswegen hat die Gründerin der Emanuel-Hoffmann-Stiftung, Maya Hoffmann, später Sacher, hat die Zusammenarbeit gesucht mit der öffentlichen Kunstsammlung und hat diese Vereinbarung getroffen, dass die Werke der Sammlung je nachdem eben als Dauerleihgaben im Kunstmuseum Basel gezeigt werden, was eine wunderbare und sehr gut funktionierende Zusammenarbeit ist. Diese Voraussetzung, diese Situation bedeutet, dass Werke, die in die Sammlung der Emanuel-Hoffmann-Stiftung eingehen, dass man immer mitdenken muss, dass sie eben tatsächlich natürlich auch gezeigt werden, wie es die Natur eines Werks ist. Und das ist kein Problem, wenn es sich um konventionellere Arbeiten handelt, wie zum Beispiel Ölmalerei auf Leinwand oder Skulpturen aus Marmor und so weiter. Aber auch bei Videoinstallationen, Aufwand größer, aber alles machbar, weil es dafür wie Normen gibt und Techniken, die erprobt sind. Wenn es aber um ein Werk geht, welches aus Zuckerguss- und Schokoladengussfiguren besteht, wird die Sache schon schwieriger, weil das sind vergängliche Materialien, Lebensmittel, die zum Beispiel von Insekten befallen werden und die natürlich so in der Form nicht unbedingt willkommene Gäste sind in einem Kunstmuseum, auch in einem Kunstlager nicht. Und bei Selbstturm Löwenturm ist nicht nur die Problematik mit den vergänglichen Materialien, sondern auch noch diejenige, dass das Werk enorm groß ist. Und als eigentlich springendster Punkt kommt dazu, dass das Werk, als es in die Sammlung einging, noch gar nicht fertig war, sondern ein Work in Progress. Maya Öri, die jetzige Präsidentin der Manuel-Hoffmann-Stiftung, das Werk 1989 zum ersten Mal gesehen hat im damaligen Atelier des Künstlers und das Werk faszinierend fand und erkannt hat, dass es ein Schlüsselwerk eigentlich ist von Dieter Roth und die Idee geäußert hat, dass das Werk in die Sammlung eingehen musste. Aber eben, es war wie allen klar, es gibt da verschiedene etwas problematischere Themenfelder.
Das Werk umfasst diesen Raum und die Türme, die du erwähnt hast. Das früheste Stück, das älteste Stück darin ist, glaube ich, von 1968. Genau. Und das älteste?
Vielleicht als Klammerbemerkung, als das Werk angekauft wurde, gab es dann so diese ambivalente Situation, dass Dieter Roth eigentlich selbst sich gar nicht unbedingt gerne von diesem Werk hat trennen wollen, weil er eben gesagt hat, es ist noch nicht fertig, ich möchte daran weiterbauen. Und aber auch das Kunstmuseum Basel, es gibt ja also einen Stiftungsrat, der darüber entscheidet, welche Werke in die Sammlung der Emanuel-Hoffmann-Stiftung eingehen. Und dazu gehört zum Beispiel auch der Direktor des Kunstmuseums, sich natürlich zweifelnd geäußert hat, was so einen Ankauf angeht, eben weil es so ein heikles Werk ist. Und deswegen musste diese innovative Lösung eigentlich auch gefunden werden, dass das Werk eben nicht in dieselben Räume eingeht, wo die anderen Werke der Sammlung sind, sondern dass ein spezieller Raum dafür gefunden wird, organisiert wird, wo das Werk
aufgebaut werden kann, sodass die anderen Werke quasi vor diesem Werk geschützt sind, muss man blöd zu sagen, und einen Raum zu finden, wo der Künstler selbst daran weiterarbeiten kann. Und das gelang dann eben auch, dass dieser Raum in der Nähe des heutigen Kunstmuseums Basel Gegenwarts, dieser Raum gefunden werden konnte. Der wird jetzt immer noch gemietet. Das ist ein Dauermietverhältnis. Und dass eben der Künstler dort weiterhin in seinem Atelier, für ihn war es das Atelier, Eingang hatte und immer daran weiterarbeiten konnte, was er eben getan wurde, als das Werk 1990 von der Hegenheimer Straße, wo Dieter Roth damals das Atelier hatte in Basel, in diesem Raum transportiert wurde. Und er hat daran weitergearbeitet. Und nicht nur er, sondern Dieter Roth ist ein kollaborativer Künstler. Er hat es immer wieder sehr gut verstanden, andere Menschen mit einzubeziehen in seinen Schaffensprozess als Mitarbeiter, als Co-Autoren und so weiter und so fort. Und unter anderem sein Sohn Björn Roth hat, wenn er von Island in die Schweiz kam, seinen Vater besucht hat, kam er auch selbstständig in den Raum und hat da weitergearbeitet, was eben zur Natur von selbst, zum Löwenturm gehört, dass es ständig, dass das Werk ständig weiter wächst. Und 1998 ist Dieter Roth gestorben und ab dem Zeitpunkt wurde das Werk dann quasi als abgeschlossen erklärt. Ich sage das so in Anführungszeichen, weil eben es quasi so eine Art natürlichen Stillstand gefunden hat, was die Weiterproduktion anbelangt. Aber das Werk entwickelt sich seit diesem Zeitpunkt trotzdem ständig weiter, weil eben diese vergänglichen Materialien sich verändern.
Wie habt ihr euch diesem Werk genähert und wie kam diese Publikation zustande? War das auch eine Vorgabe von Dieter Roth, der ja selber viel publiziert hat, oder was gab Anlass zu sagen, jetzt machen wir diesen Katalog und halten das fest, wie es jetzt aussieht?
Es gab so mehrfache Beweggründe, dieses Buch zu machen. Der eine ist, dass das Schaulager-Team und halt insbesondere unser Restaurator Markus Bröker, unser Fotograf Tom Bissig, unsere Konservatorin, für die Sammlung zuständig Heidi Neff und viele weitere Menschen, die hier im Schaulager arbeiten, für die Sammlung zuständig sind, konstant mit diesem Werk zu tun haben, weil das Werk konstante Betreuung braucht, auch eine Art konstante Überwachung braucht, weil das Werk ist wahnsinnig heikel. Es gab einmal einen Zwischenfall, wo dieses Klimagerät während kurzer Zeit nur ausgefallen ist und dann ist die Temperatur im Raum angestiegen und vor allem auch die Luftfeuchtigkeit, was eigentlich noch viel schlimmer ist für die erstarrten Zuckergussfiguren, weil die ziehen Wasser halt sehr gut an und werden sehr schnell dann brüchig. Und dann ist ein Teil des Werks sowie partiell zusammengestürzt. Nicht komplett, aber partiell. Und als ein Angestellter des Museums das nächste Mal in den Raum ging, hat die Person eben festgestellt, dass es zu diesem Schaden gekommen ist. Das ist dann wie eine andere Geschichte halt, dass dieser partielle Zusammensturz des Werks, dass da konservatorische Maßnahmen eingeleitet und umgesetzt wurden. Und seit diesem Zeitpunkt wurden die Sicherheitskontrollen wie noch verstärkt. Und zu diesen Sicherheitskontrollen gehört, dass das Werk regelmäßig fotografiert wird. Und zwar nicht einfach so, sondern es gibt zwei Standorte innerhalb des Raums, wo zwei Kameras fix montiert sind. Diese Aufnahmen werden gescannt und auf dem Monitor des Bildschirms dann mit Ebenen, wenn man die Bilder übereinander legt, kann man feststellen, ob da Bewegungen stattgefunden haben. Und Bewegung geht es eben in diesem Werk. Das ist die Intention des Künstlers, dass diese beiden Türme schrumpfen quasi, weil durch das Gewicht, dass sie halt so wie ihre Form verändern. Lange ausgeführt jetzt, also zum Erklären, dass wir uns wirklich ganz intensiv mit diesem Werk beschäftigen, weil wir wissen, dass es halt eben sich ständig verändert und man wirklich aufpassen muss, dass da nichts passiert. Und weil wir auch wissen, dass dieses Werk quasi einen Vergänglichkeitscharakter hat, auch weil der Künstler das immer schon so intendiert hat bei diesem Werk. Dieter Roths Werk, die Sachen müssen verrotten, zergehen und diese Metamorphose, die Schönheit der Metamorphose ist Bestandteil des Werks. Und wir finden das wunderbar, und wir sind uns bewusst, dass diese Schönheit vielleicht eben mal ein Ende hat. Also wie ihr ausgeführt habt, irgendwann mal gibt es dieses Werk vielleicht eben nicht mehr. Das kann auch andere Faktoren, vielleicht gibt es ein Erdbeben in Basel oder vielleicht wird dieses Mietverhältnis aufgelöst oder was auch immer. Und deswegen hatten wir schon lange eigentlich vor, dass wir dieses Werk unbedingt in eine Publikation dokumentieren möchten. Es gab auch andere Ideen, dass wir dachten, wir könnten den ganzen Raum scannen, was auch immer. Aber eigentlich dachten wir, das Buch ist das ideale Medium, weil Diderot ganz viele Bücher selber produziert. Also war das Buch wie das naheliegendste Mittel, um das Werk zu dokumentieren. Was ich unbedingt auch erwähnen muss, ist, bei Diderots Werk ist eben die Frage, inwieweit man konservatorisch eingreift, wenn sich das Werk verändert. Es ist heikel und ist vom listigen Künstler wirklich so mitgedacht, dass quasi die Eigentümer des Werks wirklich vor Knacknüsse gestellt werden. Und er ist auch gar nicht bereit, irgendwie so zu helfen, sondern also er hat wirklich daraus auch eine Art Geisteshaltung gemacht, dass er gefunden hat, hey, meine Werke sind immer auch so ein bisschen trojanische Pferde, die in Sammlungen eingehen. Am Anfang, als Diderot auch noch jünger war, hat er sich vehement gegen konservatorische Maßnahmen ausgesprochen, eben hat gefunden, dieser Verfall gehört zum Werk als Bestandteil. Und mit dem Alter ist er dann auch ein bisschen milder geworden, kann man sagen, hat gefunden, doch, doch, man kann schon restauratorisch eingreifen. Unsere restauratorischen Eingriffe, also dass das Werk mal begast wurde und dass eben Klimageräte in den Raum, im Raum aufgestellt wurden, die sind auch alle mit dem Künstler abgesprochen worden. Und Diderot aber hat gesagt, naja, nebst all diesen technischen Maßnahmen, um das Werk zu konservieren, kann ja auch die Fotodokumentation quasi ein Bestandteil der konservatorischen Maßnahmen sein. Ab dem Zeitpunkt, als das Werk in diesem separaten Raum stand, hat er angefangen, ständig auch mit Polaroids und so das Werk zu fotografieren. Hat er auch schon gemacht am alten Standort, an der Hegenheimer Straße. Was neu dazu kam hier im St. Albanstal ist, dass er eine Videokamera im Raum fest montiert hat und die Einladung war, dass jeder Mensch, der den Raum betritt, die Videokamera einschaltet und sich selber filmt, wie er oder sie sich im Raum bewegt, aufhält. Gespräche mit dem Künstler werden alle mit aufgezeichnet und so weiter und so fort. Und diese Video, das waren damals eben noch VHS-Videokassetten, die sind auch alle mit im Büro, ein anderer Bestandteil dieses kleinen Raums, aufbewahrt. Also schön nummeriert, 1, 2, 3, 4, 5, diese Videokassetten haben wir alle und haben alle digitalisiert. Und in dem Raum gibt es ja auch einen Ordner, der als Gästebuch angeschrieben ist und da stehen halt eben all diese Anweisungen grundsätzlich, wie mit dem Raum umgegangen werden soll. Und eben, Roth hat gesagt, dass das im Grunde genommen eigentlich schon der Anfang ist einer konservierenden Maßnahme im Sinne von, das Werk wird erhalten, halt einfach in der Dokumentation und das Werk selber, das kann ja dann quasi wie hingehen sozusagen.
Oder umgekehrt, auch die Dokumentation wird Teil des Werkes.
Ja, genau, ja. Und deswegen kam der Ursprung ja für diese Monographie, kann man sagen, vom Künstler selbst.
Es gibt dann zwei Parteien, die extern dazugeholt wurden. Einerseits Norm, die Grafiker, und aber auch Peter Fischli. Ja, wie seid ihr auf diese Idee gekommen, ihn anzufragen? Oder?
Wir hatten die Situation, dass wir vor diesem vielen, vielen Material standen, was wir vorhin erwähnt haben, die ganzen Polaroids, die fotografischen Abzüge, die, ach, ich weiß nicht wie viele Stunden, Videoaufzeichnungen, die eben vorliegen, also eine unüberschaubare Bilderflut. Das hat uns schon vor Probleme gestellt in der Hinsicht, wie trifft man, das ist so der erste Gedanke, wie trifft man da eine Auswahl. Und der zweite war aber, okay, das ist Dokumentationsmaterial, aber es hat alles Werkcharakter. Und dann kommt die Frage, wie kann man damit umgehen, mit einem Kunstwerk, wenn man das wirklich ernst nimmt, kann man da als Redaktionsteam eine Auswahl vornehmen? Kann man ein Werk so aufsplitten, zerlegen und sagen, das gehört dazu, das nicht? Eigentlich ist das recht schwierig und wird dem Werk nicht gerecht. Und eigentlich kann so eine Frage, wie mit so einer Situation umgegangen wird, am besten umgegangen werden von jemandem, der oder die selber Künstlerin ist und so diesen anderen Zugang hat zum Werk. Und dann ist uns Peter Fischli eingefallen, weil wir mit ihm zusammen und mit David Weiss eben auch schon Bücher gemacht haben zu solchen unglaublichen Übersichten. Also wir haben mit ihm zusammen das Buch plötzlich diese Übersicht gemacht und dieses Werk ist ja auch so ausufernd und hat eigentlich kein Ende. Und grundsätzlich sind die Bücher von Fischli Weiss ja auch so Kompendien und die spielen ja wahnsinnig damit, mit diesem, wie grenzt man einen ausufernden Begriff ein. Und dann kam noch dazu, dass Peter Fischli und David Weiss Diderot auch kannten und ihn natürlich wahnsinnig schätzten auch. Diderot ist ja für viele nachfolgende Künstlergenerationen auch sehr prägend gewesen. Und dann haben wir Peter angefragt und er hat eigentlich sofort gefunden, das ist eine super Idee. Und dann sind wir hier in diesem Raum gesessen, weil es braucht einen riesigen Tisch. Und haben das Material alles ausgebreitet und haben dann Peter gesagt, es wäre so cool, wenn du für uns die Auswahl, ich betone Auswahl, treffen könntest. Und er hat gesagt, ja gut, schickt mir doch das alles mal als Ausdruck zu mir. Ich muss darüber brüten und gucken, ob ich einen guten Vorschlag hätte. Und dann sind ein paar Wochen ins Land gezogen. Und dann hat sich Peter wieder gemeldet und hat gesagt, ja, ich habe darüber nachgedacht. Und meine Empfehlung ist, ihr müsst alles abbilden. Ihr könnt nicht eine Auswahl treffen. Da muss alles rein. Weil, und er hat völlig recht, es wäre falsch, das irgendwie so zu zerfleddern, diese Riesendokumentation, sondern das ist eben genau das Werk. Das muss alles rein, das muss alles abgebildet werden. Und dann stand dieser Entschluss fest und dann mussten wir nur noch verrückte Grafiker finden, die auch für diese Idee offen waren. Respektive Peter Fischli und Norm haben schon viele Bücher gemeinsam realisiert und wir wussten, das ist eine super Zusammenarbeit. Und dann hat Dimitri Bruni auch gesagt, ja klar, die interessiert mich sehr. Und so ist das zustande gekommen, diese Zusammenarbeit.
Eine Frage brennt mir jetzt gerade ein bisschen unter den Nägeln. Die Bilder, die wurden vollumfänglich gezeigt. Die Videoarbeiten, da sind natürlich Auszüge. Gab es da einmal die Überlegung, das alles online irgendwo zugänglich zu machen? Oder ist man da den Grenzen der Druckgrafik erlegen?
Das war schon auch eine Idee und das ist natürlich verlockend und ich, also so naheliegend auch, dass man denkt, weil man dem, auch wenn man sich dafür entscheidet, dass man diesem Bildmaterial so viel Raum und auch das entsprechende Format gönnt, dass man da wie sagt, okay, es ist immer noch natürlich eine Reduktion und dass man so wie sagen könnte, aber im riesigen Raum der virtuellen Welt oder der digitalen Welt oder wie auch immer könnte man das so machen, aber das entspricht eben überhaupt gar nicht dem Charakter der Emanuel-Hoffmann-Stiftung und auch des Schaulagers. Also, dass man dann wie einen Ersatz finden würde für das Erlebnis vor dem Werk, halt einfach in dieser übertragenen Form in einem Video. Und, was auch ganz wichtig dazu kommt, diese Videoaufnahmen, die gehören eben wirklich auch als Bestandteil zum Werk. Und es wäre auch da eine komplette Verfälschung. Und wenn man das Werk ja ernst genommen wird, ginge das nicht, dass man quasi wie ein Bestandteil davon dann wie woanders zugänglich machen würde. Diderot selbst als Künstler hat dieses Verspielte und Experimentelle gehabt, aber gleichzeitig war er auch sehr streng, was seinen Werkbegriff anbelangt. Und die Emanuel-Hoffmann-Stiftung will das auch auf jeden Fall eben auch respektieren. Und deswegen haben wir diese Überlegung eigentlich recht schnell auch verworfen. Und auch wegen diesem bibliophilen Charakter von Diderot, das wir gefunden haben, es wäre eigentlich wirklich schade, aus dieser analogen Welt einen Ausstieg zu bieten und in die digitale Welt zu gehen.
Du hast gesagt, du hast die Redaktion gemacht im Buch. Was hat das alles umfasst?
Da gehört dazu natürlich der Kontakt mit den Grafikern. Und aber dann geht es um Sachen wie, was für Texte sollen für das Buch geschrieben werden und wer soll schreiben. Es sind alles Texte von Leuten, die hier im Team des Schaulagers arbeiten. Das ist eine bewusste Entscheidung, dass wir gesagt haben, es ist wirklich ein Werk in der Sammlung, mit dem so viele Menschen im Schaulager wirklich konstant zu tun haben. Also es war so wie klar, dass wir eigentlich am besten die Autorinnen aus unserem eigenen Team rekrutieren. Und deswegen diese Entscheidung.
Also man merkt, die Menschen, die da geschrieben haben, es kommt so aus ihnen heraus. Es ist nicht angestrengt geschrieben und so liest es sich dann auch. Und ich finde schon so, man kriegt einen wunderbaren Einblick, was die Herausforderungen sind, mit denen ihr konfrontiert seid.
Mich freut das wahnsinnig zu hören. Das war so das Ziel, dass Sie aus Ihrer eigenen täglichen Arbeit berichten, was da vorgefallen ist.
Je nachdem, was die finanziellen Möglichkeiten sind, will die Herausgeberschaft, Institution auch anders repräsentiert sein in der Publikation. Und dann, denke ich, trifft man halt schon auch andere Entscheidungen, wenn die Seitenzahl begrenzt ist, weil Budget. Dem Werk so klar zu folgen, ist auch möglich, weil man die finanziellen Möglichkeiten hat dazu.
Klar, eben dieser finanzielle Aspekt, würde ich sagen, der ist sekundär insofern, als wenn wir uns entscheiden, Publikationen zu machen, dann versuchen wir wirklich, und das versuchen ja alle, die schöne oder lesenswerte Bücher zu machen, in der Idee eben so radikal zu realisieren, dass das Buch, glaube ich, wirklich jetzt eine Form gefunden hat, die Diderot selber wahrscheinlich auch gefallen hätte.
Ja, was für ein Privileg, wir hatten so viel Zeit mit den Leuten des Schaulagers verbringen zu können. Ich hatte im Schaulager selbst das Gefühl, dass es dort ein bisschen weniger hektisch ist als in anderen vergleichbaren Institutionen. Die Sachen werden irgendwie langsam, aber gründlich gemacht, mit einer gewissen Lockerheit trotzdem. Und so kommt irgendwie auch das Buch rüber. Es ist so sehr seriös, es ist groß, dicht, umfangreich, aber trotzdem nahbar und persönlich. Und das war nicht mein Gefühl, als ich das Buch vor 2 Monaten zum ersten Mal in den Händen gehalten habe.
Da stimme ich dir zu, das Buch ist so klar strukturiert und aufgeräumt. Ich war beeindruckt vom Raum von Dieter Roth. Der ist übrigens auch sonst zugänglich. Es gibt Führungen, da kann man sich anmelden. Der Raum ist sehr gut organisiert, aber auch sehr dicht bespielt. Und ich habe mich dann gefragt, ob die Grafik fast zu organisiert ist und zu aufgeräumt, dass das Gefühl fast ein bisschen verloren ging. Der Punkt, den auch Isabel Friedli noch am Schluss gesagt hat, dass sie so umfangreich und sorgfältig publizieren können, ist etwas, das man diesem Buch, glaube ich, auch ansieht. Was ich sehr toll fand, ist, dass Dieter Roth in einem gewissen Sinne das zukünftige Geschehen in sein Werk eingeschrieben hat. Alles, was um das Werk herum passiert, wird automatisch auch wieder Teil der Geschichte des Werkes, welche wiederum im Raum deponiert werden kann und so wiederum Teil des Werkes wird. Und das, was du gesagt hast, das sehr Persönliche, mir kam es ein bisschen vor wie ein Co-Parenting-Labor. Das ganze Team schaut zusammen zu diesem Werk. Alle haben unterschiedliche Aufgaben.
Ja, und das Objekt selber will eigentlich nur eins. Es will einfach zusammenbrechen, oder? Das ist ja das, was so lustig ist, dass man nicht genau weiß, ob man dieser Vergänglichkeit entgegenwirken soll oder nicht. Aber es wird auf jeden Fall versucht, den richtigen Umgang damit zu finden.
Isabel Friedli hat bereits im Gespräch erwähnt, dass die Zusammenarbeit im Team in diesem Fall fast schon reibungslos war. Wir wollten trotzdem auch noch mit den anderen beteiligten Personen sprechen und uns vertieft mit der Buchgestaltung auseinandersetzen. Dafür konnten wir mit Grafiker Dimitri Bruni und Manuel Krebs sprechen.
Ja, die beiden haben seit 1999 ein gemeinsames Büro mit dem Namen Norm. Seit 2005 ist auch Ludovic Varone dabei. Und der Name Norm, der ist auch Programm. Die drei sind für eine sehr systematische, präzise, akribische Herangehensweise bekannt. Und eine andere Eigenheit ist, dass sie fast ausschließlich mit ihren eigenen Schriften arbeiten. Sie haben zur Jahrtausendwende die Normetica und die Simple herausgegeben. 10 Jahre später kam dann eine Schrift mit dem Namen Replika heraus. Und vor ein paar Jahren schließlich die Schrift Reforma. Die Reforma hat Norm zum ersten Mal im Jahr 2012 in der Publikation 800 Views from Airports verwendet. Diese Publikation zeigt eine der zahlreichen Bildersammlungen des Schweizer Künstlerduos Fischli Weiss. Und auch bei Selbstturm Löwenturm kommen sowohl Peter Fischli als auch die Reforma wieder zum Einsatz. Wir haben, wie gesagt, Manuel Krebs und Dimitri Bruni getroffen, um über diese Zusammenhänge zu sprechen, aber auch ein wenig über den Entstehungsprozess des Buches. Peter Fischli hat für dieses Buch ein Konzept ausgearbeitet, wo er bestimmt hat, alle 800 Bilder, die im Archiv von Dieter Roth drin waren, zu benutzen. Er hat auch die Idee gehabt, diese zu stapeln. Das sind quasi die 130 ersten Seiten dieses großen und dicken Buchs. Uns interessiert, wie dieser Katalog zu euch gekommen ist und ja, wie ihr auch mit dieser Vorlage umgegangen seid.
Ich nehme mal an, es ist eine Entscheidung gewesen vom Schaulager, weil wir auch in 2015 schon mal ein wichtiges Buch gemacht hatten mit Peter damals. Das Buch hieß plötzlich diese Übersicht. Schaulager hat auch einen engen Bezug mit Fischli Weiss und jetzt immer noch mit Peter. Und ich glaube, sie haben ihm gefragt, soviel ich weiß, sich Gedanken zu machen mit dieses Bildmaterial. Eigentlich ist immer eine Frage gewesen, wie viele Bilder. Ich glaube, am Schluss sind über 1700 Bilder, wenn wir jede Stills von dem Video zählen würden. Die Rolle von Peter, wir sind zusammen im Schaulager gegangen, weil eben er angefragt worden ist, was machen wir mit diesem ganzen Bildmaterial. Peter ist gekommen, ich kann mich erinnern, wir sind dort angekommen und er hat im Kofferraum ein großes Schachtel gehabt und wir haben gesagt, er wird zeigen, was er vorhabt oder was die Idee ist. Und dann hat er so A3 Blätter mit handgeklebten Fotos in der Größe 1:1 sozusagen. Er hat einen großen Schachtel gehabt mit Hunderten von Blättern. Und es war lustig, weil sein Point war auch, dass er sagt, im Sinn auch vom Arbeit von Dieter Roth, ich glaube, das ist wichtig, dass da nichts geschnitten wird, sondern wir zeigen alles. was diese Karteien sind. Gut, dann haben wir gefragt, ja Peter, aber was ist mit dem Format vom Buch, wo wollen wir gehen, was ist das? Und sie, ja, es ist da auf dem Tisch, oder? Es ist das Format, also A3, richtig? Ja, okay, machen wir A3-Format, das Buch. Und er ist eben nicht nur verantwortlich für dieses Bildkonzept oder die Idee von alles zeigen, und, aber auch verantwortlich für die Größe dieses Buchs eigentlich. Und wir haben das natürlich in einer speziellen Ratio, die Höhe ist 24, aber ein bisschen enger gemacht, und ja.
Ich gehe noch mal ein bisschen zurück, ja, an den Anfang. Also Peter und David haben eigentlich immer recht, ich glaube bei vielem, also so diese Nähe, auch weiß ich nicht, Freude an der Arte Povera oder so, das war immer gern auch ein Thema, dass das oftmals die einfache Lösung wie die gute ist. Nicht unbedingt etwas zu Raffiniertes oder so Einfachheit. Das ist auch verwandt, denke ich, dass eben diese, Dimitri hat gesagt, Fotokolor Kreuzlingen. Sie hatten ja auch diese Serie gemacht mit diesen Jahrmarktbildern, Doppelbelichtungen, die waren auch einfach Prints von Fotokolor Kreuzlingen und auch die anderen, oder? Sie haben immer das so mit dieser Nonchalance fotografiert. Und für uns war eigentlich klar, wir machen jetzt eigentlich wie eine Reinzeichnung von dem, was Peter gemacht hat. Ich denke, der entscheidende Punkt war, und ich glaube, das ist auch bei vielen Büchern ein bisschen so, dass man rausfinden muss, was ist eigentlich das Problem oder was ist wie das der Kern oder das Spezielle an diesem Buch oder so. Ich glaube, was die wichtigste Eingriff war, dass wir dann gesagt haben, okay, wir nehmen das, wie das Peter gelayoutet hat, aber wir machen, dass das wie Schwerkraft hat. Sicher inspiriert, oder dieser Turm, Selbstturm, Löwenturm, und auch wenn man die Arbeit sieht von Dieter Roth oder diese Stapel, das immer auftürmt und in sich zusammensinkt, dass wir eigentlich gesagt haben, es ist wie eine Anziehungskraft gegen unten und alles ist unten getaggt. Und wir haben es dann so eigentlich reingezeichnet oder wie halt komponiert, und das war eigentlich schön auch mit dem Rhythmus von den Bildern, wie das aufgeht, dass es eben wie der Zufall macht die Dinge gut oder sehr tolle dynamische Weißräume gibt, auch zwischen diesen Hoch- und Querformaten, die so einen Rhythmus vorgeben.
Es hat ja auch fast ein Running gegeben über das ganze Arbeitsprozess, dass Peter hat auch gesagt, ja gut, bleibt ja nur das Buch zu machen, ja, das kann man in eine halbe Stunde machen und das Buch ist fertig, oder? Und Bildteil war sicher das wichtigste Thema, natürlich.
Ich glaube, fast alle Projekte, die wir bekommen, gibt es auch eine Absicht von Seiten Künstlerinnen, wenn es denn eine Monografie ist, wo wir versuchen, möglichst nichts anzufügen, was nicht quasi in der Natur ist von diesem Werk eigentlich, und nur das zu strukturieren. Also ich denke, dass eben das ist Teil von dem Job oder so, dass wir versuchen, uns in einen Rahmen zu schaffen, wo die Arbeit zur Geltung kommt. Und ob es richtig ist, zu strukturieren oder ob das lebendiger sein muss oder monotoner, geht eigentlich meistens aus der Arbeit hervor.
Wie steht das Buch im Verhältnis zum Werk selber, zum Raum?
Das ist schon ein Spezialfall, oder? Weil Dieter Roth nicht dabei war, oder? Ich kann mir vorstellen, dass das schwierig gewesen wäre, oder? Wir sind nicht Dieter Roth und versuchen nicht so zu tun. Also in dem Sinn schon ein sachlicher Blick auf diese Arbeit eigentlich. Und wir haben das gar nicht in Frage gestellt oder so. Ich glaube, Dieter Roth war ja sehr schwierig im Umgang und ein bisschen cholerisch auch. Ich weiß nicht, ob er mit Grafiken so hätte arbeiten können oder so. Ich glaube, das wäre sicher schwierig gewesen, ja.
Vielleicht nur eine kleine Sache, was vor allem ja unglaublich gewesen ist, bei einer dieser Besprechungen, Schaulager selber in der Bibliothek, nur ein Teil, und sie waren schon so viele Bücher von Dieter Roth ausgestellt. Sie waren über, ich weiß nicht, 100, 250. Und ja, viele Bücher kannten wir auch von Abbildungen so, aber wenn du die Sachen, es ist unglaublich, er war nicht nur ein unglaublicher Künstler, aber auch ein Meister in Bücher machen. Es ist lustig, weil sie sind sehr, ja, sehr intuitiv, aber gleichzeitig enthalten alle so eine krasse Radikalität in diese Bücher. Zum Glück haben wir das nicht, bevor wir angefangen haben, gesehen, das ganze Überblick, weil sonst bist du noch immer noch mehr unter Druck. Unsere Annäherung an diesem Buch war auch ja, mit einer bestimmten Distanz. Ja, das ist vielleicht, was ich oder was wir sagen können über Dieter Roth auch als Büchergestalter. Ja, weil wenn du so anfängst, sich Fragen zu stellen, dann wird es, ja, ich meine, das wird sehr kompliziert, ich glaube.
Ich glaube, wir haben immer eigentlich, fanden das immer ganz schlimm, wenn etwas fake ist, oder? Angefangen bei Trixie zum Beispiel. Das war wie so, okay, entweder machst du es mit der Schreibmaschine oder nicht. Und ich erinnere mich, dass wir vor Jahren eine Ausstellung gesehen hatten in Paris über psychedelische Plakate. Das waren eigentlich tolle Plakate, eben alles also 60er Jahre. Und es gab einen Katalog, wo der Gestalter, ich glaube, ich bin nicht mehr sicher, das war vielleicht Laurent Fettis, wie wenn der Katalog quasi psychedelisch wäre, oder? Und du hast aber gesehen, das war andere Mittel, das war anders gemacht und es hat so nicht gestimmt. Wir haben uns so darüber aufgeregt und so. Und ich glaube, wir haben den Katalog noch im Büro, aber das war uns immer ein Ärger. Und unsere Stärke ist ja auch, dass wir nicht nur gemeinsam Sachen lieben können, sondern auch gemeinsam Sachen hassen können.
Auf konservatorischer Seite ist es klar, wie das Werk herausfordert und wie war es für euch in der Gestaltung?
Also es war sehr wahrscheinlich viel einfacher als das Konservieren von dem Werk selber. Das kann ich mit Sicherheit bestätigen. Und ich glaube, das war eigentlich in dieser Situation fast unmöglich zu scheitern in diesem Sinn, weil es war von allen Seiten eine totale Unterstützung und Verständnis und eine sehr offen, ja, in diesem Sinn, ja, sehr unkompliziert. Das heißt nicht, dass es nicht viel Arbeit gegeben hat, natürlich. Es war vieles zu koordinieren. Und,
ja, ich glaube, das schon die Herangehensweise von Schaulager, das ist nicht wie eine Galerie zum Beispiel, die Werke produziert, so wie sie mit Kunstwerken umgehen, sondern die Werke ermöglichen, die sonst nicht unbedingt möglich wären, auch nicht kommerzielle Projekte. Und auch bei dieser Publikation gab es eigentlich keine Standards, die erfüllt werden müssen. Oder es ist eben nicht ein Kunstbuchverlag, der dann sagt, mit diesem Cover und ohne Titel auf dem Cover kann ich es nicht verkaufen, sondern es ist eigentlich alles möglich im Interesse des Projektes. Und sehr große Offenheit und Unterstützung auch immer für die eigentlich künstlerische Seite, und ohne darauf zu schauen, funktioniert das dann im Markt?
Ja, es hat diesen wissenschaftlichen Aspekt, aber gleichzeitig sieht das auch wie ein Künstlerbuch, sozusagen mit so diese vielen Freiheiten, die nicht unbedingt eben mit pragmatischen Sachen, marktorientierten Sachen verbunden sind.
Ja, das Künstlerbuch vielleicht auch als Buch, das ganz alleine für sich steht und nicht eines von vielen, und dann macht man dann halt das nächste nochmal, dann dieses Buch wird es höchstwahrscheinlich in Zusammenhang mit diesem Werk nur einmal geben, und darum ist es auch schön, dass dem auch diese Wichtigkeit gegeben wird, oder das finde ich schon auch ein Unterschied.
Zum Designprozess ist auch, vielleicht kann ich das noch hinzufügen, Fischli Weiss oder jetzt mit Peter, ist immer lustig, weil also war sehr oft bei uns, also nicht nur für dieses Projekt, und er hat immer einen Moment, dass er eine Aussage macht, und ich kann mir jetzt es kommt wieder in den Sinn, er hat gesagt, ja, diese konzeptuelle Annäherung am Buch, also wirklich aus technischer Restriktion, dass, wie das Buch aufgebaut ist, hat er gesagt, ja, man muss nicht der Knecht sein, sein eigenes Konzept, oder? Auf den ersten Moment, es war sehr lustig, es hat uns auch ein bisschen wie später beschäftigt.
Man muss eben schon ein bisschen der Knecht sein von seinem Konzept.
Ja, ich finde auch, es ist schön, ist auch schön, wenn, also solange das Konzept okay, gut ist, also bin ich umso gern noch der Knecht dieses Konzepts. Von dem her, hatte Recht, Unrecht, weiß ich nicht, aber es war mindestens eine, ja, sehr lustige Aussage. Ja.
Das ist vielleicht auch ein guter Übergang, um jetzt ein bisschen über eure Praxis noch zu sprechen. Ihr seid eigentlich auch ein bisschen Knecht von eurer eigenen Schrift. Oder? Dieter Roth hat eben diese Futura sehr oft benutzt, die sehr in Kontrast mit diesen handschriftlichen Sachen steht. Ihr benutzt ja seit Jahren sehr oft die Reforma. Ja, wie ist das mit diesen Schriften?
Ich glaube, das könnte auch eine einfache Antwort sein. Zum Fall Reforma, es ist eins unseres Werkzeugs, und wir arbeiten mit diesem Werkzeug, bis es kaputt geht. Und wir haben ab und zu Ausnahmen für bestimmte Projekte, dass andere Schiffen benutzt, klar, wir sind auch nicht stur in diesem Sinn. Ja, das ist unser Werkzeug, und ich glaube, mit diesem Werkzeug, es gibt noch vieles zu machen, und es ist nicht über die Schrift selber, was wir damit machen, was uns vielleicht ja, wichtig ist und so. Und,
ja, ich glaube, wo wir die Reforma gemacht haben, ist schon ein bisschen wie ein Bekenntnis zu einer bestimmten Ästhetik vielleicht. Und es ist vielleicht sogar weniger, wenn du die Schrift konzipierst, sondern du merkst dann, was kannst du damit machen und wie werden die Sachen. Und zum Beispiel bei der Reforma haben wir eigentlich jetzt über die Jahre innerhalb von dieser kleinen Auswahl dann eigentlich viel variiert, auch wie wir sie brauchen. Und eigentlich waren wir immer noch stark in dem Prozess drin. Und es ist wie so eine Beziehung, die du eingehst mit deiner Schrift. Du musst ein bisschen herausfinden, was ist möglich, wann sieht sie gut aus. Oder eine Schrift sieht überhaupt nicht automatisch gut aus, egal welche Schrift, sondern es geht darum, dass du merkst, wann sie gut aussieht. Und für uns hat das sicher auch mit Identifikation zu tun, dass wir sagen, das ist etwas, von uns kommt. Aber es ist nicht dogmatisch oder so, dass das verboten wäre.
Jetzt kurz von den Schriften weg nochmal zum Büchermachen. Das Büchermachen ist ein großer Teil eurer Praxis der letzten 25 Jahre. Gibt es so treibende Fragen, die sich durch diese Zeit durchgezogen haben oder was euch vielleicht am meisten antreibt?
Also was uns antreibt, oder ich glaube, das ist das Interesse an dem Material, mit dem wir arbeiten, oder glaube ich, finde es immer stimulierend, dass man sich gemeinsam ein Buch vorstellt und das dann macht. Wir teilen das sicher, oder? Diese Freude am Buch, auch immer wieder, wie komplex das ist, obwohl es eigentlich total einfach ist, oder? Denke ich so eine einfache Aufgabe und so vieles zum Überlegen. Es bleibt aufregend und ich denke immer wieder, jetzt dieses Projekt, das ist jetzt wird das beste Buch. Und dann da immer ein bisschen diese Trauer, wenn du das Buch bekommst, oder wo du denkst, jetzt ist es vorbei und eigentlich kannst du es vielleicht erst ein bisschen später schätzen. Wir haben jetzt aufgeräumt groß und ich habe viele Bücher hervorgenommen und auch gesehen, da gab es so viele Details, eigentlich Dinge, über die wir nachgedacht hatten, die halt wir wissen und die für uns wichtig waren und die nicht unbedingt sichtbar sind groß, oder das ist ja auch schwierig, die Repräsentation vom Buch, oder? Du siehst das Cover, du siehst ein, zwei Seiten, aber das ist eigentlich das Ganze, oder? Das kannst du nur erfahren, wenn du wirklich das Buch in den Händen hast. Ja, wir gehen von Buch zu Buch. Wir sind sicher auch ein bisschen konservativer geworden, oder? Aber ich sehe Dinge auch in Büchern, die wir früher gemacht haben, wo ich denke, wie konnten wir das machen und so, wo ich schockiert bin.
Natürlich, aber das ist auch immer eine Frage, wie sieht das Buch aus in 10, 20 Jahren? Vielleicht ist es sehr verbunden mit der Zeit, in der es gemacht wurde. Vielleicht sieht es immer noch gut aus. Es ist auch ein bisschen so, ich habe da auch das nicht so geplant am Anfang. Wir sind von einem Projekt zum anderen gekommen und dann, es ist unsere Hauptbeschäftigung, so Bücher zu machen. Das ist von Projekt zu Projekt immer anders und es gibt auch Wiederholungen, also gleiche Künstler, die zu uns kommen und nicht die gleichen Bücher machen, aber mit dem gleichen Attitude. Ja, und ich glaube, das ist etwas, davon wir nicht müde sind.
Ja, und wenn man gewisse Fragen vielleicht ein bisschen eingegrenzt hat oder teilweise beantwortet hat, hat man auch immer mehr Brainpower für das, was dann spezifisch ist, für die Inhalte und so.
Also ist auch ein bisschen gefährlich, oder das müssen wir schon auch aufpassen, das erwarten wir uns auch, weißt du, dass du dann nicht immer dasselbe Buch machst oder so, oder? Das denke ich manchmal auch bei uns, das ist wieder dasselbe Buch. Und dann, dass du schon versuchst, das Spezifische zu sehen, oder? Ja, das ist eben eine heikle Balance.
Ja, wir haben schon in anderen Gesprächen gehört, wie fruchtbar zum Teil diese wiederkehrenden Zusammenarbeiten sein können. Wenn ich höre, wie der Prozess beschrieben wird bei diesem Buch, dann bemerke ich, wie klar die Rollenverteilung war. Das ist irgendwie ein zentrales Element, um ein Buch erfolgreich zu produzieren. Schlussendlich geht es sehr oft um Vertrauen. Vertrauen in die Leute, die im Projekt involviert sind, aber dann auch Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Und das haben wir bei beiden Gesprächen gut rausgehört.
Das Gespräch mit Manuel und Dimitri kam auch so klar heraus, dass sie versuchen, nie etwas zu sein, was sie nicht sind. Und darin sind sie, glaube ich, auch sehr konsequent. Wenn man das Buch anschaut, scheint alles sehr simpel, eigentlich logische Entscheidungen zu sein. Aber dahinter liegen ja sehr viele Entscheidungen, die gemacht werden mussten und in die viele Personen involviert waren. Und dass es dann so eine konsequente und radikale Umsetzung gibt, spricht sehr für die Teamarbeit.
Und jetzt kommen wir noch zu einer Stimme, die wir jedes Mal hören, die der Jury.
Weit über 1000 kleine Fotos und Videostills zeigen in einem übergroßen, schmalen Hochformat die obsessive Arbeitsweise und ungeschönte Ästhetik Dieter Roths, ohne dass es wie ein Buch von Roth aussieht. Dokumentiert wird ein einst in Toto verkaufter Basler Arbeitsraum Roths, in dem über viele Jahre hinweg sporadisch zwei Serien von Kleinskulpturen, die Selbst und die Löwen, aus Schokolade und Zucker gegossen und auf turmartigen Gestellen gelagert wurden. Seit Roths Tod 1998 blieben die langsam zerfallenden Skulpturen zugänglich, bis eine technische Panne mit dem Raumklima 2007 eine, an sich paradoxe, Restauration notwendig machte. In dem monumentalen Buch sind Roths repetitive Fotos der Skulpturen in zwei Kolonnen pro Seite in Originalgröße ausgelegt, die kleineren Videostills in drei Kolonnen. Die Wiedergabe des Materials ist sehr direkt. Im Essay-Teil kommen Faximiles der von Roth schriftlich fixierten Kauf- und Nutzungsbedingungen dazu. Trotz der rigiden Struktur ergeben sich in den Seitenlayouts vereinzelte Unregelmäßigkeiten und Pausen und die kinematografische Darstellungsweise bringt geschickt den für das Werk elementaren Faktor Zeit ins Spiel.
Und jetzt werfen wir noch einen Blick ins Archiv des Wettbewerbs. In jeder Episode versuchen wir, das besprochene Buch zu verknüpfen mit Büchern, die in der Vergangenheit beim Wettbewerb schon ausgezeichnet wurden. Die Zusammenhänge sind manchmal formal, manchmal aber auch inhaltlich. Selbst zum Löwenturm ist sicherlich eines der größten Bücher, die jemals bei dem Wettbewerb ausgezeichnet wurden. Diesem olympischen Gedanke folgend haben wir drei Bücher von Norm rausgesucht. Das größte wahrscheinlich eben Löwenturm, Selbstturm. Das kleinste war wahrscheinlich Bruce Lee. Das wurde 2005 ausgezeichnet. Dann gibt es ein sehr dickes Buch und das ist der Ringier Annual Report 2007. Und das dünnste ist wahrscheinlich Shirana Shabazi First Things First. Und das wurde 2017 ausgezeichnet.
Und ich kann auch noch eine inhaltliche Verknüpfung anhängen. 2006 wurde Dieter Roth Zeichnungen ausgezeichnet, ebenfalls von Norm.
Ja, wir sind schon am Ende des Podcasts angekommen. Die Links zu den besprochenen Büchern findet ihr wie immer in den Shownotes. Dort findet ihr auch Informationen zu den Gästen und zu den besprochenen Themen.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr uns gerne weiterempfehlen. Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf Spotify, Apple Podcast oder auch auf unserer Webseite nichtnurschön.ch.
Ja, und seit neuestem sind wir auch auf Instagram zu finden. Gerne könnt ihr uns auch dort folgen.
Das nächste Mal geht es bei Nicht nur schön um Sprache als Material, um das Ende eines Schweizer Förderinstruments und um die Motivation als Gestalterin einen eigenen Verlag zu gründen. Bis dann!